Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner. Grüß dich, Benedikt.
Ich grüße dich, liebe Elsbeth.
Benedikt, wir hatten schon öfter bei unseren Themen auch die Migration angeschnitten, aber ich habe den Vorschlag gemacht, dass wir da noch einmal ausführlich darüber reden müssen, weil ich in der letzten Zeit so viel Unwillen verspüre, mir das alles anzuhören, was von politischer Seite kommt, und ich immer das Gefühl habe, die Menschen, die zu uns kommen, egal aus welchen Gründen, die wir als Migranten, Migrantinnen oder AusländerInnen bezeichnen, dass die eigentlich in erster Linie lästig sind. Und ich höre immer nur, was die einzelnen Parteien alles tun, um möglichst viele wegzuschicken, abzuschieben. Es wird nur geredet von den Straffälligen, die kein Recht haben, bei uns zu sein. Es wird geredet von der Pflicht zur Integration, sonst kürzen wir die Sozialleistungen. Weißt du, und ich habe das schon so satt. Aus dem erwächst dann sowas wie das Kopftuchverbot unter 14 oder das Scharia-Verbot, wo ich mir denke, gibt es nicht andere Zugänge, um zu schauen, wie wir damit umgehen, dass zu uns viele Menschen kommen, die andere Kultur haben, andere Religion, andere gesellschaftliche Ideen. Das muss doch anders gehen als nur mit dieser Abwertung. Und da wird es doch nichts. Es wird doch dann nichts mit Integration und schon gar nicht mit Inklusion. Ja, jetzt habe ich da ein bisschen herumgeschimpft. Jetzt frage ich dich, was du zu sagen hast.
Naja, das Thema Migration ist ja wirklich, also wie du beschreibst, politisch total aktuell und schon seit vielen Jahren, seit 2015 natürlich ganz intensiv. Damit werden Wahlkämpfe gemacht und wir haben die Situation, dass politisch, weil rechtspopulistische Parteien das natürlich auch immer genützt haben und auch Erfolg damit haben. Und in Österreich, also in ganz Europa ist das so, ein großes Thema, aber in Österreich hat ganz speziell, ich würde schon auch beschreiben, es ist mit unglaublicher Spaltung der Gesellschaft, es passiert ja fast ein Kulturkampf und es wird immer in die Richtung dann doch bewusst gemacht, wir und die Ausländer, also ja. Dieser Begriff Ausländer ist so riesig. Mhm. Und man kann ja dann fragen, wer ist dann Ausländer, wer ist Engländer? Ab wann bist du Engländer, um mal so bei den Basics zu sein? Und wir reden von Integration, wir reden umgekehrt, wir brauchen Migration. Das ist ja das, was du beschrieben hast mit den Abschiebungen, wo man dem Menschen verspricht, wir werden das Problem ja lösen, weil das Problem, und damit meint man ja vor allem Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan und vor allem auch junge Männer, weil die sind alle so gefährlich und die arbeiten ja nicht und sind kein Teil der Gesellschaft. Das wird ja, da werden ja alle in einen Topf geworfen. Lustigerweise so ein Sidestep. Der größte Anteil an sogenannten Ausländern in Österreich
sind die Deutschen.
Ja. Also wäre ja auch einmal interessant, da einen gesellschaftlichen Diskurs zu haben. Ja. Aber das greift man nicht an, sondern man schmeißt einfach in einen Topf wirklich die Ausländer. Und ich frage mich, und ich meine, es gibt ja unglaublich viel Forschung. Ich kenne auch einige MigrationsforscherInnen persönlich ganz gut. Und beschäftige mich natürlich auch beruflich sehr mit dem Thema. Erstens muss man mal, das würde ich am Anfang sagen, Asyl und Migration muss man einfach trennen, weil das wird ja auch oft in einen Topf geworfen, dass die, die quasi flüchten aus humanitären Gründen und so weiter und ein Recht auf Asyl aufgrund unserer Werte und der Menschenrechte haben, das spricht ja auch die Politik nicht ab. Gleichzeitig sagt man, wir brauchen Migration, weil den Facharbeitskräftemangel oder die fehlenden Pflegekräfte im Gesundheitssystem kann man nur eine Lösung bringen, wenn man Migration hat. Aber das bestimmt nicht die Schlagzeilen, sondern die Abschiebungen. Und dann frage ich mich, wir waren so stolz vor 10 Jahren über die Willkommenskultur für die Geflüchteten. Aber Österreich hat ja nicht erst ab 2015 eine Erfahrung, sondern wenn wir ganz weit zurückgehen, über 100 Jahre, das wird ja auch oft gesagt, die österreich-ungarische Monarchie war ein Vielvölkerstaat und so viele verschiedene Nationen. Wien war mit 2 Millionen Einwohnern ein Melting Pot mit unglaublich vielen Sprachen, Kulturen. Also eigentlich, wenn man jetzt vom Lernen geht, muss ja so eine Stadt wie Wien gelernt haben, mit so viel Heterogenität umzugehen.
Ja, und ich finde, eine Stadt wie Wien hat es ja auch bis zu einem gewissen Teil, bis zu einem gewissen Grad gelernt. Also das finde ich schon sehr interessant. Also ich habe zum Beispiel in meinem Geografieunterricht in den 60er Jahren noch gelernt, Österreich ist eine Drehscheibe zwischen Ost und West und Österreich ist ein Melting Pot. Sozusagen, das habe ich als sozusagen Stehsatz, als Lernsatz im Geografieunterricht gelernt. Ja.
Aber man hat nicht, weil es einfach geografisch so war, aber man hat nie gesagt, Österreich ist ein Migrationsland.
Das hat man nicht gesagt. Und es war auch später, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an dieses Plakat, das es gab. Ich glaube, das war Anfang der 80er Jahre. Ich heiße Kolaritsch, du hast Kolaritsch, warum sagst du zu dir Tschutsch? Irgendwie. Mhm. Weil wir natürlich sehr viel Zuwanderung hatten, die sogenannten Gastarbeiter. Die Gastarbeiterstrecke gab es dann auch, ja, wo viele dann heimgefahren sind. Und
weil man damals hat schon nach dem Krieg, dann vor allem in den 50er Jahren und sehr stark in den 60er Jahren, dann ja Arbeitskräfte gebraucht hat. Und da hat man ja viele aus Ex-Jugoslawien oder aus der Türkei ja auch angeworben. Ja. Und du bringst es ja jetzt schon mit dem Ausdruck Gastarbeiter auf den Punkt. Weil meine These oder meine Behauptung ist, die ÖsterreicherInnen haben bis heute nicht verstanden oder sich dafür bewusst entschieden, dass die Menschen, die hier ins Land kommen, die werden immer noch, haben immer noch das Label Gastarbeiter. Und was schwingt da mit? Nämlich eben genau das, was du gerade angesprochen hast, die Gastarbeiter, die von nicht so weit entfernt kamen, gut, die Türkei dann schon.
Kommen und fahren aber wieder heim.
Genau.
Drum ja diese unsägliche Diskussion, ob man einem Menschen, der bei uns inzwischen lebt, einen Familiennachwuchs zugestehen kann. Da gibt es ja jetzt eine starke Grenze, man will den Familiennachzug stoppen und so. Ja, und
das, wobei das bezieht sich auf Geflüchtete.
Auf Geflüchtete,
ja, muss natürlich man unterscheiden, ja.
Da war ich ja
bei der Arbeitsmigration ein bisschen anders.
Ja, und da war ich zum Beispiel immer irgendwie ein bisschen beleidigt auf die Politik, dass nie differenziert wurde zwischen den unterschiedlichen Motiven, nach Österreich zu kommen. Ja, es ist einfach ein Unterschied zwischen einem Menschen, der für die Arbeit kommt und einer, der dringend die Hilfe braucht, weil er zu Hause nicht mehr leben kann.
Ja, Aber genau, wenn du das so ansprichst, ich würde es ja auch ein bisschen aufgliedern, weil ich vorher gesagt habe, Asyl und Migration muss man unterscheiden. Ich würde dann bei der Migration dann noch eine andere Unterscheidung machen, nämlich was du gemeint hast oder gesagt hast mit dem Begriff Gastarbeiter.
Ja.
Das heißt, Arbeitsmigration war ja schon willkommen, wenn man die Leute gebraucht hat. Und das hat ja so einen allgemeinen Konsens. Also das sagen sogar rechtspopulistische Parteien in Deutschland, Österreich sogar heute, dass man dafür ja auch Migration braucht.
Ja,
das wird nicht ausgeschlossen. Mhm. Aber bei der Migration gibt es jetzt natürlich noch den anderen Aspekt, nämlich weil Europa, weil Österreich, Deutschland sehr prosperierende Länder sind, einen tollen Status haben, auch von der Lebensqualität, nicht nur von der Kultur, aber auch von der sozialen Absicherung, dass es natürlich auch Länder sind, die attraktiv sind für Menschen aus anderen Regionen, denen es eben nicht so gut geht oder die dort keine Perspektive haben. Und natürlich passiert Migration, weil Menschen etwas suchen, wo sie eine bessere Perspektive und Zukunft haben, so wie es auch Europäer gegeben hat, die früher nach Amerika ausgewandert sind oder in andere Länder gegangen sind.
Die Iren zum Beispiel, die einfach eine Hungersnot gehabt haben, die wenn dreimal die Kartoffelernte ausgefallen ist und die sind dann wirklich auch unter Lebensgefahr, sehr viele von ihnen nach Amerika ausgewandert.
Ja, aber auch in Deutschland hat es auch diese Migrationswellen gegeben.
Ja. Und Populisten sagen dann, das sind ja nur Wirtschaftsflüchtlinge.
Ja.
Also die wollen wir nicht.
Ja, ja, weil die kommen ja, weil sie unser Sozialsystem nützen. Und dann der Zusatz, der kommt ja dann dazu. Und quasi sie nützen das aus und wir zahlen dann für sie.
Da gibt es ja auch viele Untersuchungen. Vielleicht kennst du welche, ich kann jetzt keine zitieren. Wie viel an Steuern unsere MigrantInnen bezahlen und eben wo das Schmarotzen ist. Wo das Schmarotzen ist, weil das ist ja auch so eine Legende, dass man den Menschen vermittelt, es gibt ganz, ganz viele Sozialschmarotzer in Österreich und die sind zu fast 100% alles die AusländerInnen. Ja, das stimmt ja so einfach nicht. Das machen sich populistische Phrasen oder Parteien, machen sich das mit diesen populistischen Fragen zunutze.
Aber weil eben wenig differenziert wird.
Ja.
Und weil man natürlich auch nie bewusst, also wir reden zwar pausenlos von Integration, aber ich würde wirklich ganz provokant sagen, so ganz bewusst ist es in unserer Öffentlichkeit, in unserer Gesellschaft nicht angekommen und diese Inklusion ist nicht wirklich passiert.
Die gibt's so nicht. Und ich möchte immer, also wenn ich Menschen treffe, die eben so Sprüche loslassen gegen die Ausländer und so und sagen, die sollen sie integrieren, dann muss ich immer fragen, wie geht das? Wie stellst du dir das vor, dass sich eine Migrantin oder ein Migrant integriert? Was muss die dann tun? Was darf sie nicht tun oder er? Und das ist so ein verwässertes, unklares Gebiet. Denn ich kann doch nicht im Ernst verlangen, dass jemand, der sich in Österreich integriert, der muss dann auch Schweinefleisch essen.
Ja, aber
zum Beispiel oder
ja,
solche
aber,
so.
Aber das ist ja,
was meinen Sie?
Ja, ja, aber das ist dann schon wieder sehr Symbolpolitik.
Ja.
Ich meine, eines, was sich durchsetzt und was ganz klar ist und darauf legt man extremen Wert, auch wenn Wien jetzt der internationale Stadt ist, aber die Strukturen sind ganz klar und natürlich ist das auch eine Anforderung, die man grundsätzlich hat. Es ist die Sprache. Also der erste wesentliche Anspruch ist natürlich, die Menschen, die hier leben, müssen auch Deutsch oder Österreichisch
sicher
und die Dialekte und so weiter, also müssen Deutsch sprechen, Das ist ein grundsätzlicher Anspruch. Um das kommt man eh nicht herum, weil sonst kann man in dem System nicht existieren.
Ja, und es müsste nicht so eine Drohung sein. Weißt du, ich denke mir, ich kenne viele Menschen, die aus dem Ausland kommen, egal woher und egal ob als Flüchtling oder als als arbeitssuchender Mensch, denen es von sich aus ein Anliegen ist,
klar,
dass sie Deutsch lernen.
Du hast die Notwendigkeit, sonst kommst du im Alltag nicht zurecht.
Ja.
Aber weißt du, ich habe in vielen Diskussionen, sage ich jetzt einmal eben auch am Land, wo dann nur wenig Erfahrung ist, eben mit Migration und mit eben neuen Österreichern oder eben Ausländern. Und da ist so grundsätzlich die Haltung, sage jetzt dann, beschreibt das ein bisschen als naive Haltung. Ja, wenn die zu uns kommen, dann müssen die ja auch Deutsch sprechen. Das heißt auch, es gibt tatsächlich so den Anspruch, wenn die hier leben, müssen sie Deutsch sprechen, aber nicht nur mit uns, sondern auch in der Familie. Und da habe ich schon ein Schnitzel. Nein, aber weißt du, da diese, deswegen bezeichne ich das als naive Haltung. Weil zu erwarten, dass eine zugezogene Familie, die ja ihre Kultur, ihre Identität und auch ihre Muttersprache hat, dann die ablegt, das ist ja auch eine Illusion. Und ich habe das, es klingt lächerlich, aber ich habe dieses Argument wirklich tatsächlich schon oft gehört oder dieses Erstaunen. Und da kommt von mir auch Erstaunen und eigentlich die Rückfrage, okay, also wenn du mit deiner Familie jetzt irgendwo auswandern würdest, dann lernst du die Sprache, aber du sprichst ja dann in der Familie trotzdem deine Muttersprache.
Und du freust dich auch, wenn du jemanden triffst,
genau,
der auch dort herkommt. Und ich muss sagen, die Österreicher müssen sich da ja durchaus an der eigenen Nase nehmen, wenn ich an die österreichischen Inseln weltweit denke, ob in Siebenbürgen oder in den USA,
Südamerika,
die sich ganz zusammentun, die eigene deutschsprachige schulen möchten, ich weiß das von Menschen, die dort gearbeitet haben, die sagen, das ist so streng durch nationalistisch, wie es bei uns gar nicht ist in Österreich.
Aber weißt du, wir schmunzeln drüber und das, was ich beschreibe, klingt absurd, aber ich mache einen Schritt weiter. Inwieweit wird eine Zweitsprache von den Menschen, die zu uns gekommen sind, dann auch geschätzt? Und in der öffentlichen Wahrnehmung haben wir eigentlich eine Geringschätzung. Es wird nicht als wert, weil wir wissen, also gerade jetzt aus dem Schulbereich oder auch in gesellschaftlichen Zugang oder intellektuellen, weiß man natürlich, dass Vielsprachlichkeit auch eine Auszeichnung ist. Es ist eine zusätzliche Qualifikation.
Ja.
Und die Menschen, die zu uns kommen oder gekommen sind, sind ja in der Situation, dass sie dann zumindest zweisprachig sind. Die Kinder wachsen zwei- oder vielleicht sogar dreisprachig auf.
Das ist ja auch ein Schatz.
Das ist ein Schatz, das ist eine Qualität, das ist aber, also weiß nicht, wie deine persönliche Wahrnehmung ist gesellschaftlich. Ich nehme nicht wahr, dass das besonders herausgehoben wird, weil das wäre schon wieder mit einer Wertschätzung gegenüber den Gekommenen verbunden und die spürt man aber nicht.
Aber drum reg ich mich auch so auf. Es ist mir zum Beispiel das Herz aufgegangen bei einer Veranstaltung der Pädagogischen Hochschule in Linz, bei der Übungsschule. Die haben für uns jeweils, also die haben uns das vorgeführt, von jedem Land, aus dem ein Kind stammt, in dieser Klasse ein Lied gelernt. Mhm. Und so haben die Kinder, ich glaube, es waren 10 verschiedene Sprachen in 10 verschiedenen Liedern gelernt, auch ein bisschen was, das weiß ich nicht, was im Unterricht dann passiert ist. Vielleicht auch haben die Kinder auch erzählt, was sie in Erfahrung bringen konnten über ihr eigenes Land, wo sie ursprünglich herkommen, auch wenn sie vielleicht schon in Österreich geboren sind, aber wo die Eltern herkommen. Und das wäre für mich so unbedingt notwendig, denn das sind ja keine Untermenschen. Ja, das hat man zwar früher gerne geglaubt von den
Menschen zweiter Klasse.
Menschen zweiter Klasse. Das sind ja oft auch unsere Flüchtlinge, das sind auch Ärzte, das sind Architekten, das sind auch Diplom-Ingenieure, sind natürlich auch ArbeiterInnen und es sind auch ganz einfache Menschen. Aber trotzdem sind sie Menschen und es tut so gut. Also ich habe das als Lehrerin auch am eigenen Leib erlebt, wie gut das tut, wenn die ganze Klasse erlebt, aus welchem Land ein Kind kommt und was das dort heißt und warum passiert das nicht mehr. Ich habe nicht das Gefühl, auch bei all den Kindern, die ich kenne aus der eigenen Familie und der Umgebung, dass die etwas erfahren hätte über die Länder, aus denen die Schulkolleginnen und Schulkollegen kommen, geschweige denn, dass sie ein arabisches Lied gelernt hätte oder von mir aus zum Beispiel, mir war hat mit Migration nur im Sekundär zu tun, mir war immer sehr wichtig, ein ganzes Semester im Musikunterricht den außereuropäischen Musikkulturen zu widmen. Mhm. Ja, da konnte ich mich damals noch nicht auf Menschen in der Klasse berufen, aber das wäre eben heute möglich. Ja, wie fühlt es sich an? Was ist für eine Afrikanerin an einer Musik wichtig? Mhm. Und die kann das weitergeben.
Ich glaube, dass es in der Schule, also es ist meine Beobachtung und Erfahrung, in der Schule relativ normal ist. Ja,
ja, dass sie da sind.
Dass sie da sind und dass auch der Umgang miteinander und auch der Buntheit und auch den unterschiedlichen Sprachen, da also beobachte ich auch zum Beispiel von Lehrenden einen sehr offenen und positiven Umgang.
Aha, das wundert mich. Auch die Neugierde, wie schaut es bei dir aus? Und was?
Ja, das hängt dann natürlich, ob es die Gruppierungen gibt und wie die starke Vertretung ist. Aber in Wien zum Beispiel an Schulen, wo du einen ganz hohen Prozentsatz von SchülerInnen mit Migrationserfahrung hast, versteht sich von selbst, weil da ist es einfach ganz, ganz selbstverständlich.
Und hast du nicht die Zahl genannt, von unseren 16- bis 24-Jährigen sind 42% aus dem sogenannten Ausland?
Ja, da ist ein hoher Anteil, aber wir haben ja vorher darüber diskutiert in Vorbereitung, weil wenn man Wien jetzt zum Beispiel eben nimmt, wissen wir, da geht es auch dann um die Staatsbürgerschaft, aber es gibt ja so eine allgemeine Zahl, die habe ich jetzt nicht evident vor mir, aber dass quasi 50% der Wiener Bevölkerung hat Migrationsgeschichte.
Geschichte.
Also das heißt, dass entweder sie selber oder beide Eltern im Ausland geboren sind.
Ja,
also,
wir haben 610.000 Menschen in Wien, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben und daher auch nicht wählen dürfen.
Genau, und wenn man dann die Kinder, die ohne Internet dazugerechnet sind, sind es in Österreich über 36%, also in Wien, die in Zahlen ungefähr 730.000 oder 750.000 Menschen in Wien von den 2 Millionen, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Da sind natürlich jetzt alle hineingefasst und das ist einfach jetzt die Realität in Zahlen. Also in Wien ist es ja wirklich sehr, sehr klar auf Gesamtösterreich bezogen, schauen die Zahlen dann anders aus, weil das sind unter Anführungszeichen nur 20% der Bevölkerung, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Ist auch eine hohe Zahl. Also es ist ja an und für sich Realität. Deswegen wundert man sich ja, dass es so ein großes Problem ist. Und ich komme aber trotzdem noch einmal, nämlich du hast es gesagt mit dem Ausländern erster, also die zweiter Klasse, aber es gibt ja dann zweite, dritte und vierte Klasse.
Ja, klar.
Also es gibt ja da wirklich eine Unterscheidung. Aber zunehmend populistisch schmeißt man alle in den Topf. So haben wir ja das Gespräch auch angefangen. Ich merke es zum Beispiel, wenn ich mit Menschen aus Südamerika rede, die vielleicht einen dunkleren Teint von der Hautfarbe her haben und die sagen, sie begegnen einfach Reserviertheit und Distanzierung. Wenn die Menschen, mit denen sie zu tun haben, herausfinden, sie kommen nicht aus Afghanistan oder Syrien, sondern aus Südamerika, dann ist plötzlich, verwandelt sich die Mimik zum Positiven, ja, und zum Offenen, weil, und das wissen wir ja auch aus der EU-Vergangenheit, wenn man die 30 Jahre EU-Mitgliedschaft anschaut, dass zum Beispiel Italiener oder Spanier, wenn man die dann als Ausländer sieht, das sind ja Ausländer, die wir gerne haben.
Inzwischen.
Aber Osteuropäer waren immer, das waren dann die Ausländer. Ja. Und heute hat sich ja das noch viel zeigt sich das noch viel heterogener. Und da vermischt man halt auch mit dem Asyl und mit dem wegen Flucht und aus humanitären Gründen sozusagen auch einen Schutzstatus den Menschen, die den bekommen. Aber ich würde wirklich bei der Migration jetzt bei unserer Diskussion bleiben, weil und da ist es wirklich, ich denke, also das wäre eine Grundthese von mir, man klebt an diesen Ausländer, beim Ausländergedanken an diesen Gastarbeiterstatus, und ich habe das schon wirklich mit vielen, vielen Zugewanderten besprochen, sie haben nicht das Gefühl, dass irgendjemand darüber nachdenkt, was denn ihre Bedürfnisse sind.
So ist, ja.
Sondern es ist diese Anpassung, diese Erwartung der Integration immer einseitig gedacht und in der Politik dann ja oft ganz klar auf den Punkt gebracht, nämlich eine Assimilierung, das heißt eine, ja, Anpassung. Die Erwartung, ihr seid willkommen, aber dann, wenn ihr so seid wie wir, das hast du gemeint mit dem Schnitzel vom Schwein.
Halt, bei uns kommt der Nikolaus und bei uns kommt das Christkind und es ist halt bei uns so und die Feiertage.
Ob es die religiöse Identität noch gibt, aber im besten Fall, wenn müsstest du alle katholisch werden, auch wenn niemand mehr in die Kirche geht, aber dann bist du ein echter Österreicher.
Ja, zu mir hat eine Frau gesagt, ja, wir müssen jetzt unser Christentum wieder mehr hervorheben, weil die Muslime sind schon so viele.
Mhm.
Also als etwas zum Dagegensetzen zu haben. Also ich.
Ja, da kommt dazu, dass natürlich der Islam ist ja auch noch ganz, ganz gefährlich. Und ja, das macht ja manche neue ÖsterreicherInnen oder eben Zugewanderte dann zur zweiten, dritten Kategorie.
Weißt du, ich frage mich, warum schaffen wir es nicht, konstruktive Gedanken uns zu machen, wie wir mit den Unterschieden umgehen. Weil selbstverständlich, und das kann ich ja auch verstehen, ist ein Unterschied da. Es kommt zu uns ein anderes Bild zum Beispiel von Mann und Frau. Es kommt ein anderes Bild mit den Menschen, zum Beispiel aus dem arabischen Raum, ein anderes Bild zu uns über die Rolle der Frau in der Gesellschaft, zum Beispiel, ja, oder über das, was wir als Strafe vielleicht.
Ja, aber das hat eben auch wieder sehr viel mit dem Glauben zu tun.
Ja.
Die Kultur und der Glaube und die Unterstellung vor allem der großen Gruppe aus der Türkei stammenden,
ja,
wo man dann sagt, ja, das ist ein völlig anderes Familienverständnis und die Religion, die Betonung hat da auch vielleicht dann sogar noch sichtbar, ja, gemacht durch das Kopftuch.
Ja, aber wie gehen wir mit dieser Tatsache auf eine gute Weise um und nicht auf eine abwertende? Mir hat zum Beispiel ein Osman, den ich kenne, den Koran zu lesen gegeben und hat gesagt, wenn du das liest, du wirst nichts Gewalttätiges finden. Ja, das ist so wie für die Christen die Bibel, für die Muslime der Koran. Beides friedfertige Schriften, was die Menschen halt dann draus machen, dass die dann von Dschihad reden, wo man die Ungläubigen umbringen muss, das steht im Koran ja gar nicht drinnen. Also wir müssen.
Aber schau, du machst, ich mach da ein bisschen einen Einspruch,
ja,
weil in der Diskussion, in der gesellschaftlichen, nehme ich das auch so wahr, dass man grundsätzlich meint, wenn man von Ausländern redet, erstens, man meint immer, das sind die Muslime. Und dann werden alle diese Klischees dann alle abgespult und bedient. Aber ich glaube, dass der Punkt auch der Ausländerfeindlichkeit oder Ablehnung ist noch viel tiefer. Und das ist auch eine gewisse Auslagerung oder Symbolpolitik, die da betrieben wird. Wenn du auch mit Menschen redest, die aus anderen Regionen der Welt kommen, also zum Beispiel selbst Menschen aus Deutschland sagen, sie haben echt eine Schwierigkeit, einen Zugang zu bekommen. Sie haben einen Zugang, Freunde zu bekommen. Sie haben ein Problem. Die Österreicher ihnen glauben, sie sind so gemütlich, aber sie sind nicht offen gegenüber Fremden. Und insofern würde ich auch unser Gespräch jetzt gar nicht so sehr immer auf diese Schiene bringen.
Nicht-Muslime sind das Problem, ja.
Ja, und für mich bringt es zu einem Punkt. Wir reden von einer liberalen Gesellschaft, wir reden von einer Wertegesellschaft. Das finde ich, ist grundsätzlich ja eigentlich unser Werteverständnis und unsere Leitkultur. Also da gehe ich überhaupt nicht mit, was da politische Diskussionen sind, was man meint, da als Leitkultur benennen zu müssen. Es sind unsere Werte, humanitäre Werte. Und wenn ich mich so auf die humanitären Werte beziehe, dann gilt einmal eine grundsätzliche Regel. Jeder Mensch hat einen Wert.
Genau. Oder und eine Würde.
Jeder Mensch ist jemand.
Ja.
Jeder Mensch ist eine Persönlichkeit. Jeder Mensch hat eine Wertschätzung. Alle Menschen sind gleich. Okay, der Staat hat natürlich eine Definition, dass die Menschen, die die Staatsbürgerschaft haben, andere Rechte haben. Oder dass die Menschen, die hier leben oder hier geboren sind, das ist mir schon klar, dass da auch das ein Aspekt ist, den man berücksichtigen muss in der Diskussion. Ja. Und weil es braucht natürlich auch die Organisation eines Landes auch diesen Zusammenhalt oder diese Kategorie, sonst ist ja wirklich, gibt's diese Zugehörigkeit oder klare Regeln nicht. Die Staatsbürgerschaft hat sich ja aus dem Grunde auch entwickelt. Aber eben, wie ich sage, die Werte, und wenn wir ganz ehrlich sind, dann sind wir dann oft doch sehr wählerisch oder was wir dann, wenn wir die Werte anwenden, und da vergessen wir oft dann auf die Werte. Also wirklich jeden Menschen so zu behandeln, wie er ein Recht hat, auch behandelt zu werden.
Ich sehe sozusagen den letzten Grund, so in diesem Dinosaurierhirn oder wie immer man das nennt. Das, was du geschildert hast, ist sozusagen das Menschsein. Mir hat ein Rechtswähler, ich sage das mal so, das Beispiel gesagt, erkläre mir, was macht in der Natur ein Rudel, eine Population, wenn ein Fremdling eindringen möchte.
Mhm.
Natürlich tut das Rudel alles, um diesen Fremdling hinauszubringen.
Mhm.
Und für mich ist das ein Beispiel, dass...
Darf ich nachfragen, um das genauer zu beschreiben? Dieser, was du beschreibst aus dem Naturreich, warum passiert, wer ist der Fremdling und was hat man von dem Fremdling zu befürchten?
Auf meine Nachfrage hin war ihm nicht nur gemeint, zum Beispiel, wenn in einen Ameisenbau ein Engerling eindringt, der die Ameisen frisst, ein Feind, sondern es war durchaus gemeint, ein Gleicher, so wie ein Mensch, ja, ein Gleicher, der aber nicht zu diesem Rudel gehört, der zu einer anderen Population von Bienen oder Hirschen oder was auch immer gehört. Und dann fällt mir natürlich auch der Charles Darwin ein. Und ich denke mir, das sehe ich als den Hintergrund, dass wir Menschen halt noch nicht wirklich Menschen sind, sondern zu einem Teil immer noch unser animalisches Hirn bedienen und davon zehren und daher die große Angst haben, wenn da jetzt ein anderer kommt, wird uns der dann irgendwann umbringen oder wird uns der was wegnehmen oder so. Und es wird nicht daran gedacht, können wir den brauchen? Kann der bei uns was Gutes machen, was uns gefällt? Bereichert uns der, weil er von woanders kommt und was zu berichten hat oder was einbringen kann in unsere Welt? Das fehlt uns so, finde ich, in Österreich. Wir sehen nicht das Bereichernde. Und natürlich gibt es das auch.
Also wenn ich in die Rolle von einem Rechtsdenkenden ja. schlüpfen würde, ja. dann würde der dir jetzt antworten und würde sagen, ja, natürlich, das war auch immer so und das ist ja auch willkommen. Da profitieren wir ja auch davon. Aber es kommen jetzt einfach zu viele und wir haben zu viele und wir sind jetzt gefährdet. Also das heißt, jetzt
Die Umvolkung hat in der Nazi-Zeit geheißen.
Ja, aber ich glaube, da hängt dann ein bisschen Angst auch damit zusammen. Wenn eine homogene Gruppe in sich stimmig ist und in sich ein Selbstbewusstsein hat, dann würde ein Fremdling, also auch jetzt derselben Art, gar noch nicht so zum Ausschluss führen, weil er ja nur einer ist, dann ein Gast oder der stellt auch die ganze andere Gemeinschaft nicht in Frage. Und ich glaube, unterschwellig passiert jetzt etwas, dass man, und das ist ein Gefühl, das die Menschen haben, es verändert sich etwas und es verändert sich etwas, wo man seinen Anteil verliert. Also rechtspopulistische Parteien, die sagen das ja auch, nicht? Gerade dann zum Beispiel eben was Religion anlangt, es wird dann weniger Kirchen geben und es wird mehr Moscheen gehen. Und diese Angst wird ja ganz populistisch auch genützt. Ihr werdet in der Minderheit sein. Die Ausländer kriegen ja viel mehr Kinder, sind kinderreich und das wird quasi unsere Kultur, unsere Identität auslöschen. Mit dem wird populistisch Politik gemacht. Und man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, natürlich verändert eine Gesellschaft. Also ein Land, das, was weiß ich, zu einem hohen Prozentsatz katholisch war vor Jahrzehnten, wo es wenig AusländerInnen gab, die unter sich waren. Also natürlich verändert sich die österreichische Gesellschaft, aber es verändert sich auch die Welt.
Ja.
Wir sind mittlerweile ja nicht mehr Österreich alleine mit den Staatsgrenzen, sondern wir sind seit 30 Jahren Mitglied der Europäischen Union, wo auch Länder aus den anderen 26 Ländern hier das Recht haben, zu leben, zu arbeiten und zu studieren und so weiter.
Ja, kapiert in unserer Gesellschaft.
So ist es, ganz richtig. Geschweige dann eben andere. Aber ich glaube, diese Angst wird ganz subtil, wenn ich das jetzt so ausgreife, was du da mit diesem darwinistischen oder naturalistischen Bild, wobei man da ja auch sehr anders Zugänge und das hinterfragen kann und.
Ja, ich habe also das war jetzt von mir auch ein bisschen populistisch gesagt, aber ja, das ist so.
Ja, aber die Frage ist, warum ist es so? Es hat in der Geschichte, in der Kleinstädterei, das hat so gegeben, dass Regionen, dass eine Bevölkerungsgruppe, die ein zusammenhängendes Gefühl hatte, die eine Gemeinschaft gebildet hat, sich zu Zeiten von Kriegen und von Geben und Wegnehmen und Besitzen und Machtstrukturen sich verteidigen musste, gegenüber anderen, aber ja, diese Zeiten sind ja überwunden.
Ja, und denk daran, Benedikt, in der Literatur, die zum Beispiel in dörflichen Gebieten spielt, ist es ein ganz, ganz häufiges Sujet, dass jemand Fremder, und das kann durchaus einer sein von einem Dorf, das nur 100 Kilometer entfernt ist oder weniger, eindringt in das Dorf durch Heirat, durch Arbeitssuche oder so. Und es war, man bleibt, auch heute noch, bleibt man als, das Wort ist Zugreister, ein Zugereister, ein Zug, bleibt man oft ein Leben lang fremd, auch wenn man sich bemüht und in den Gesangsverein geht und sich für die Gemeinde engagiert. Aber man ist fremd.
Also, selbst in einem Land, in dem so viele ausländische Namen, tschechische, ja, so weiter, böhmische Namen gibt, ja, macht dann der Name, macht dann noch einen, ja, Stempel drauf oder dann ein Akzent.
Ja, und darum habe ich dieses Beispiel auch genommen, weil es muss nicht einmal sein, dass das dieser zugereiste Mensch, dass das ein Ausländer oder eine Ausländerin ist, sondern sie gehört einfach nicht in das Rudel, wie ich zuerst das Beispiel genannt habe. Also da gibt es ja genug auch Serien, die jetzt auch noch laufen. Habe ich gerade gestern einen Hinweis gesehen zu so einer Serie. Also ich bestärke damit meine These, dass das Fremde prinzipiell bedrohlich ist, auch wenn es gar nicht so anders ist als das eigene. Nur ein bisschen anders. Vielleicht von der Stadt statt vom Land kommt oder umgekehrt. Das hat man ja zum Beispiel immer gesagt als Vorteil der Großstadt wie Wien. Das war ja auch so. Dass da es leichter sein kann, dass Fremde hereinkommen können.
Mhm. Ja, und die Städte ziehen natürlich mehr an, weil es dann auch einfacher ist, weil man auch...
Und weil es freier ist und offener ist, natürlich.
Ja, und weil man vielleicht auch einfacher Gleichgesinnte oder mit gleicher Herkunft findet. Und das macht es ja dann auch einfacher. Aber das, was du ansprichst, da sind wir ja wirklich noch sehr, sehr, sehr weit hinten.
Ja, schon.
Weil wenn es immer noch das Aussehen ist, das Unterschiedlichkeit macht, und das ist schon in unserer Wahrnehmung, also so kollektiv, denke ich das, schon so reflexhaft drinnen. Wir leben immer noch, scheint es, in einer Welt, wo man irgendwie ein Bild hat, was einen Österreicher zum Österreicher macht. Und ich finde es spannend, wenn man zum Beispiel, also ich hab mir das einmal überlegt, wenn du jetzt zum Beispiel schaust, also in meiner Jugend war Bart tragen, dass Männer einen Bart haben, junge Männer oder auch ältere, war damals nicht so wahnsinnig populär. Also es war eigentlich so, das typisch österreichische, ich nenne es jetzt einmal so, war glatt rasiert. Und es waren einige wenige, es waren halt die, was weiß ich, dann vielleicht Linke oder Liberale oder Alternative, die einen Bart hatten. Aber es war die Ausnahme, dass Männer, was weiß ich, sag jetzt einmal vor 30 Jahren, einen Bart getragen
haben. Und jetzt haben wir an jedem Eck einen Barbershop.
Ja,
weil natürlich
aber,
unsere Migranten gerne Bart tragen und den sehr pflegen.
Naja, aber die haben den jetzt nicht alleine gebracht, sondern es ist heute eigentlich, sage ich jetzt so, in der Männerwelt zum größten, also du findest eher, es ist ja die Ausnahme, wenn man rasiert ist, als Beginn mit dem Dreifarbe-Bart, aber dann auch mehr. Ja. Und ich habe einmal in einer Diskussion gesagt, also diese Unterscheidung vom Aussehen, wenn man nach dem geht, und das ist ja irgendwie gefühlt in den Menschen ein Kriterium. Okay, einen Schwarzen kann ich sehr klar differenzieren. Aber es gibt wirklich genug, wir tun uns dann ja schon schwer, jemand aus Ex-Jugoslawien, also da ist weder die Hautfarbe noch sonst das Aussehen, aussehen, die Physiognomie macht dann nicht die Unterscheidung. Und es gibt auch aus der Türkei genügend Menschen, die, also wenn ich da einen, wie man so sagt, einen in Österreich, also was weiß ich, von mir aus Tirol oder irgendwo aus dem Land, es gibt ja auch bei uns schwarze, also in dem Sinn schwarze Haare, schwarze, ein bisschen einen dunkleren Teint oder so weiter. Auch die gibt es ja bei uns, die ganz die ÖsterreicherInnen oder Österreicher sind.
Und es gibt viele blonde Menschen aus Jugoslawien.
Ja, aber diese Unterscheidung ist oft sehr oberflächlich und gar nicht so durchziehend. Also es ist schon die Frage, wo kommt dieses Gefühl dieser Abgrenzung und dann in Folge auch dieser Scheu und Ablehnung gegenüber dem anderen her. Und es hat wahrscheinlich schon mit Urängsten zu tun.
Ich glaube schon.
Dass einem etwas weggenommen wird, da kommt genau diese Eindringling-Haltung dazu. Und also diese Ängste, deswegen, ich sage wieder, bei Gastarbeitern hat man die Klassifizierung gehabt, ja, die arbeiten jetzt hier und die helfen uns beim Aufbauen und bei der Notwendigkeit, aber sie gehören ja nicht wirklich zu uns, sondern sie gehen wieder nach Hause. Mhm. Und das hat sich halt in den letzten Jahrzehnten verändert, weil die Menschen zu einem Teil der Gesellschaft geworden sind mit Anspruch, aber man gesteht es ihnen nicht wirklich zu.
Weißt du, ich denke mir manchmal, das sage ich jetzt einfach so, dort, wo sich unsere MigrantInnen integrieren, wo sie dann auch nur mehr wenige Kinder haben, so wie die ÖsterreicherInnen mit ein, zwei Kindern schon fertig sind. Es gibt ja auch sehr viele MigrantInnen, die sich diesbezüglich auch anpassen, wo Muslime auch Schweinefleisch essen und Alkohol trinken und kein Kopftuch tragen. Da sehe ich dann manchmal, was eint jetzt die ÖsterreicherInnen und MigrantInnen, es eint sie alle, der Kapitalismus. Und das sage ich jetzt einfach heraus aus meiner schon grundsätzlichen menschlichen Besorgtheit, ja, denn im positiven Sinn kann ja Religion einem Menschen durchaus gut tun, egal welche, ja. Und ich möchte nicht unter Integration verstehen, dass wir jetzt alle nur mehr ein Ziel haben, wie wir möglichst viel Geld schaffen können, möglichst viele materielle Werte haben können. Und das ist das, worüber wir uns unterhalten und das ist das, was uns interessiert. Das ist für mich auch eine traurige Entwicklung.
Aber weißt du, der Gedanke, der hat natürlich auch viele Menschen noch beruhigt, weil die sogenannten Ausländer waren halt in den letzten Jahrzehnten oder früher in Berufen, wo man sie gebraucht hat. Mhm. Und es waren halt größtenteils Berufe, wo ÖsterreicherInnen nicht bereit waren, die zu tun. Das war die schlecht bezahlten, es war wie es halt so ist.
Reinigung, Verkauf.
Berufe, dann eben auch anderer Klasse und so weiter. Mhm. Und jetzt passiert mit Menschen, die in erster, zweiter Generation, vielleicht sogar schon in dritter Generation, das entwickelt sich mit der Zeit, abhängig von der Zuwanderung und auch der Zeit, dann wird es halt auch problematisch, denke ich jetzt einmal, was das Angstgefühl anlangt, wenn, und wir haben ja das noch nicht so abgebildet, also wenn du jetzt zum Beispiel schaust, vor 20, 30 Jahren war es bei der Polizei die Ausnahme, dass ein sogenannter Ausländer, also was ja dann nicht stimmt, weil er muss ja österreichischer Staatsbürger sein, aber mit Migrationserfahrung bei der Polizei war. Das ist jetzt zunehmend, also gerade in Wien, auch ganz klare Politik, Gott sei Dank.
Weil wir so viele brauchen, Polizisten.
Ja, auch das, aber weil natürlich auch für die Gruppierungen, aber das sind ja alles keine Ausländer mehr, aber das sind alles österreichische Staatsbürger. Ja. So, da kann man es ja ganz, ganz klar festmachen, aber in der Wahrnehmung ist es noch anders. Wir haben es dann, da gibt es schon einen Gewöhnungseffekt, weil zum Beispiel Menschen, die, sage ich jetzt einmal, politisch jetzt ganz aktuell, die aus dem Iran kamen, früher zugewandert, Perser, die viel auch im medizinischen Bereich waren, die wir in den Krankenhäusern haben, die akademisch gebildet, die gut ausgebildet sind. Das ist ja auch so eine subtile Unterstellung, die man oft hat, aus dem Ausland können keine Gebildeten kommen. Ja. Also wie wenn jetzt Österreich das gebildetste Land der Welt wäre. Das ist auch eine,
es war eine Legende.
Ist eine Legende. Und das wird ja sehr spannend, wenn sich die Gesellschaft jetzt verändert. Wenn auch, und wir haben es zum Beispiel in der Politik ja auch noch nicht so abgebildet, weil es gibt natürlich PolitikerInnen mit Migrationserfahrung, aber noch sehr überschaubar. Aber auch das muss sich verändern.
Wird sich verändern.
Und wird sich auch verändern müssen, weil es da nicht abgebildet ist. Okay, man schafft noch Hürden. Wir haben, das haben wir ja gerade vorher genannt mit den Zahlen, also in einer Stadt mit 2 Millionen Einwohnern und wenn so ein hoher Prozentsatz keine österreichische Staatsbürgerschaft hat, versucht man ja scheinbar auch ganz bewusst, die Hürden sehr hoch zu legen. Das ist ja auch tatsächlich so. Also wenn du dir ansiehst, wie kann man die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen, dann ist das ein langer, schwieriger Prozess.
Ja.
Und viele schreckt das ja auch sehr ab. Man macht es nicht lukrativ über das Thema in Österreich geboren und dann automatisch auch die Staatsbürgerschaft zu bekommen, brauchen wir gar nicht reden, weil dafür gibt es keine politische Unterstützung oder Mehrheit.
Obwohl das wirklich wichtig wäre. Aber
wobei das ja auch irgendwie nachvollziehbar wäre, weil ein junger Mensch, der in erster, zweiter Generation hier geboren ist, wächst hier auf. Das ist hier seine Heimat und die gesteht man ihm eigentlich jetzt offiziell durch das Recht nicht zu. Und er bekommt oder sie bekommt die Staatsbürgerschaft der Eltern. Ist ja wirklich sehr,
und hat
auch
gar nicht
der
Mut mit der Heimat, also das mit der Heimat der Eltern,
ja.
Sprache nicht und so.
Ja, du, es ist wirklich ganz, ganz seltsam. Ich kenne so viele junge türkischstämmige Menschen, die hier geboren sind und das ist die einfach zu Türken gemacht werden, obwohl sie hier geboren sind.
Solche kenne ich auch einige. Ja. Und ich möchte nur sagen, vielleicht ist das auch für viele nicht so einfach, wenn Menschen mit Migrationserfahrung, egal ob sie jetzt hier geboren sind oder woanders, wenn die es schaffen, tatsächlich durch unser Bildungssystem durchzukommen, denn wir haben immer noch, leider muss es gesagt sein, viel negative Einstellung gegenüber Migrantinnen in den Schulen, von der Volksschule angefangen und auch hin bis ins Gymnasium. Es gibt Ausnahmeschulen, das ist klar, aber es gibt immer noch sehr, sehr viele, auch Lehrende, die es als furchtbare Zumutung empfinden, wenn sie Menschen in der Klasse haben, die nicht gut Deutsch können und sie müssen die jetzt in Geografie unterrichten und wie soll das gehen und so weiter. Also wenn die das jetzt geschafft haben, wenn die durchs Gymnasium gekommen sind und dann auch studieren, dann sind die ja oft doppelt und dreifach tüchtig, weil die ja so, ich sehe immer noch meine Gorana, wie sie sich vor die Klasse gestellt hat, als die geschimpft haben auf sie, dass sie so eine Streberin sei. Und sie hat dann so in die Klasse gerufen, meine Eltern sagen immer zu mir, Bildung ist meine Chance, Bildung ist meine Chance. Also solche haben wir auch viele. Und wenn die dann ihren Weg machen, das sind oft wirklich auch tollste AkademikerInnen, die nicht nur halt irgendwie studiert haben, sondern die auch besonders gut sind. Das wollte ich auch noch einbringen.
Ja, dann muss sich die Gesellschaft aber auch damit auseinandersetzen, das zu wollen, das auszuhalten.
Ja.
Und ich würde da auch gerne, weil wir haben jetzt ja die Zeit verwendet, um eine Situationsbeschreibung zu machen.
Ja.
Und auch versucht, aus unseren, also jetzt nicht fachwissenschaftlich,
ja,
aus unserer Erfahrung, aus unserer Wahrnehmung, da auch Erklärungen zu finden, warum das so ist, wie es ist, die Situationsbeschreibung. Aber die Frage ist, wenn wir jetzt träumen oder die Hoffnung haben, dass sich doch was verbessert und sich nicht einfach das in den schlimmsten Szenarien in einem verschärfenden Kulturkampf dann ausübt, mhm, auf den unterschiedlichsten Ebenen und Konfliktfällen, was müsste sich an der Grundhaltung ändern oder was wäre die Basis? Ich meine, viele, viele Expertinnen setzen sich damit auseinander, ja, wie Integration besser gelingen kann, was notwendig ist, was eine ja, Stadt, ein Land tun muss, um das zu fördern. Leider kennen wir halt viele, viele negative Beispiele, aber dieser Ansatz, und das versuchen wir ja immer auch bei dem Thema Leben lernen, diesen humanitären Ansatz, den humanistischen Ansatz da einzubringen.
Und ja, ich
sehe den halt da auch tatsächlich als die wesentliche Lösung.
Ja, und da stimme ich dir hundertprozentig zu. Wenn ich mir vorstelle, das hat mich eigentlich ein bisschen schockiert, eine mir sehr vertraute Person, sagen wir so, die eher von politischen Einstellungen her sehr menschenfreundlich ist, auch von ihrer religiösen Einstellung her, die hat nicht aufgehört zu betonen, dass der ihrem Mann geholfen hat, als er blutend auf der Straße lag, weil er sich verletzt hat bei einem Sturz, und das war ein Ausländer, der da geholfen hat. Und ich habe mir gedacht, ja, sag einmal, Liebe, sowieso, wieso musst du das so betonen? Es war halt ein Ausländer. Gut, es hätte genauso ein Österreicher sein können oder ein, wir sind doch alle Menschen. Und ich glaube, genau das, was du gesagt hast, es liegt an der Einstellung, und die kann nur dann besser werden, wenn es zu diesen unsäglichen Verallgemeinerungen und durchaus auch Fake-Nachrichten, die von der ganz rechten Seite kommen, auch positive Berichte gibt. Ja, ich höre nichts von Politikern, wie dankbar wir sind, dass wir diese Menschen, die mit Migrationshintergrund haben, dass wir da so viele haben. Und Politiker sind immer nur bemüht, dass sie auch ein bisschen ausländerfeindlich sein müssen, damit sie reüssieren können gegenüber den Rechtswählern. Und das finde ich ganz, ganz dramatisch. Man könnte doch einmal sagen, was positiv ist an der Zuwanderung und welche Initiativen es gibt, die von MigrantInnen ausgehen. Also es gibt ja mindestens zu jedem negativen Fall auch einen positiven.
Es gibt eine Frage, die viele Menschen mit Migrationserfahrung eigentlich kränkt. Ich muss mich selber auch immer dabei ertappen, weil wir haben schon mal drüber gesprochen, weil das persönliche Interesse damit dran verknüpft,
ja,
ist. Aber es hat natürlich auch eine andere Wirkung. Das ist die zentrale Frage, woher kommst du?
Ja.
Und das ist auch etwas, was sich ja auch verändert. Das hat vielleicht vor etwas längerer Zeit noch sehr gegolten, weil es halt Menschen waren, die tatsächlich eben die erste Generation von Zugewanderten sind. Und dann konnte man das fragen. Nur, uns fehlt die Sensibilität. Und ich merke das auch gerade, wenn ich in den Schulen gehe, wo eben dann junge Menschen sind, die hier geboren sind,
die aber vielleicht ein anderes Aussehen sich unterscheiden, rein jetzt von ihrer Physiologie und von ihrem Aussehen. Und da dann die Frage zu stellen, woher kommst du, ist schon im Ansatz unglaublich diskriminierend. Nämlich für Menschen, und das wird immer häufiger, aber es ist in der Wahrnehmung, und was du jetzt beschrieben hast, mit dieser Kategorisierung und auch Abgrenzung und dieser Zuordnung und die Ausländer, so ein unglaublich großer Topf, ja, vielleicht sogar ein Schimpfwort, die Ausländer. Aber auch da braucht es eine Veränderung, denn Menschen, die hier geboren sind, und das nimmt mehr zu mit den Jahren, auch von der zweiten, dritten Generation, denen dann die Frage zu stellen, nur weil sie anders aussehen, woher sie kommen und man gar nicht das Bewusstsein hat, die könnten ja schon hier geboren sein oder vielleicht sogar, wir haben schon genügend, deren Eltern hier geboren sind. Also da dann von Ausländern zu sprechen, wird unfassbar problematisch.
Ja, ich habe...
Aber das ist so stark im gesellschaftlichen Bewusstsein und in der Wahrnehmung drinnen und leider halt auch in der medialen Bewertung oder Berichterstattung wird das schon auch sehr unterstützt.
Ich muss mich da auch an der Nase nehmen, weil ich einfach auch ein sehr großes Interesse daran habe, aus welchen Ländern die Menschen kommen oder die Eltern der Menschen kommen, denen ich zum Beispiel im Taxi begegne. Oder ja, ich bin da auch eine, die dann solche Sachen sagt.
Aber also ich habe mir zur Regel gemacht, es einfach abzuwarten.
Und nicht durch auch abwarten.
Auch wenn es sich durch das Gespräch ergibt, das ist ja dann auch eine Unterscheidung. Aber um einfach dieses Klischee nicht zu erfüllen, dass ich auch mit der Frage komme, woher kommst du?
Ja.
Und nämlich auch, um Situationen zu vermeiden, einen Menschen damit mit dieser Frage zu konfrontieren, die für ihn keine Relevanz hat. Das ist natürlich beim Taxifahrer, wo du es an der Sprache merkst, wenn es jemand
ist. Ja, aber ich schweige auch immer.
Wo du einfach vielleicht, da würde ich es dann anders einordnen, wo du einfach merkst, das ist jemand, der kam erst vor kurzem oder sie. Dann habe ich da nicht so ein Problem. Ich meine nur, in der Sensibilisierung müssen wir auch eine Neujustierung machen, damit man, und das gibt es eben auch genügend, weil wenn du heute schwarz bist, obwohl du vielleicht in der zweiten Generation bist, wirst du mit diesem Klischee konfrontiert. Wenn du einen anders klingenden Namen hast, wird dir unterstellt, dass du Ausländer bist. Und es hat keine Relevanz, ob du eben schon in der zweiten Generation hier lebst.
So und ist
diese Neujustierung, die gehört auch dazu.
Ja, und ich möchte jetzt noch was auch dagegen sagen. Ich habe zum Beispiel in meiner Gestaltausbildung als grundlegende Übung die Differenzenübung gelernt. Das heißt, über das, also wenn die positive Einstellung da ist, wir sind alle Menschen, dann können wir aus der Differenzierung auch das Gemeinsame dann erkennen, sozusagen different but equal. Und wir haben zum Beispiel, die Differenzenübung geht so, alle, die von mir aus blaue Augen haben, gehen in diese Richtung. Alle, die die einen Migrationshintergrund haben, gehen dorthin. Alle, die von mir aus jeden Sonntag in die Kirche gehen, oder ist egal, dass man einfach auch sieht, wir sind verschieden und wir schauen einfach anders aus. Also das hindert mich ein bisschen daran zu sagen, dass das woher kommst du, ihr gebt schon recht, das ist eine diskriminierende Frage, weil es heißt, du schaust ganz anders aus als ich, du kannst nicht von hier sein. Aber das könnte auch bei positiver Einstellung einfach etwas Positives haben. Ja, ich bin von mir aus in Österreich geboren, du bist woanders geboren, das ist sehr spannend, wie geht's dir bei uns, wie ist es bei dir? Weißt du, es könnte das Ansprechen der Unterschiede, das wollte ich damit sagen, auch zur Bereicherung werden. Mhm. Und auf keinen Fall zur Abwertung. Also das muss schon aus der Haltung heraus geschehen. Also wenn ich, so wie dein Beispiel war, dass ich so, woher kommst denn du, so wie du ausschaust? So sagt man es nicht. Ja? Aber wenn es so gemeint ist, dann ist es falsch.
Ich habe halt vielleicht den Vorteil, du ja auch, dass wir halt dem Klischee entsprechen, wie man als Österreicherin oder als Österreicher auszusehen hat.
Ja.
Aber manchmal hilft es vielleicht dann, weit zu graben und tief zu graben. Ja? Also meine Familie hat große Ahnenforschung betrieben.
Aha.
Und es ist halt doch dann ein bisschen weiter zurückliegend. Also in meinem Fall sind es 300 Jahre und die Familie und ist aber zugezogen. Ja.
Und was hast du dort für ein Land?
Aus Italien, ja.
No, schau.
Aber gut, das ist natürlich eine andere Konstellation. Das ist jetzt einfach so scherzhaft. Also das kann man da nicht anführen. Also, aber was ich scherzhaft damit sage, ist ja auch, wo zieht man dann die Grenze? Ja, wie viel musst du dann nachweisen, dass du dann das irgendwann abgelegt hast? Ja. Und wir sehen es ja aus der jüngeren Geschichte, also gerade aus Zugewanderten, die einfach zur Gesellschaft gehören oder die ÖsterreicherInnen sind, wo einfach dann vor 50 Jahren oder 100 Jahren aus Tschechien zugewandert, da gibt es ja nicht mehr die Differenzierung. Ja. Und
aber wir haben uns jahrzehntelang schwer getan, weil die Tschechen sozusagen, die böhmischen Familien, das waren ja, die Frauen waren unsere Dienstmädchen und unsere Köchinnen, und wir haben uns sehr schwer getan zu akzeptieren, zum Beispiel, was heute Tschechien für ein tolles Land ist mit auf dem Gebiet der Digitalisierung, auf dem Gebiet der Computertechnologie und so. Das konnten wir auch fast nicht glauben. Also wir haben uns mit diesen Ländern auch lange schwer getan.
Ja, ja, aber ich meine es jetzt einfach zurück, wenn man die Wurzeln der ÖsterreicherInnen.
Ach so, ja, ja, na klar.
Aus der K&K-Zeit und davor.
Das ja, da mit den Kärnten. Es gibt Smrtnitz und es gibt Slana Bitnix. Und also ich bin ganz überrascht, welche unaussprechlichen Namen Kärntnerinnen und Kärntner, die ich kennenlerne, weil ich auch dort immer wieder wohne, haben.
Ja, und du siehst aber zum Beispiel eben am Beispiel ein Burgenland aus Teilen, was heute so ganz klar Österreich ist und ÖsterreicherInnen, die dort leben, die aber auch nicht immer diese Nationalität hatten. Also insofern ist ja das auch sehr flexibel, wie die Geschichte zeigt. Es wird spannend, wie sich das entwickelt. Und für mich ist einfach so schon als wesentliches Resümee, du hast es auch vorhin angesprochen, es ist einfach der Zugang, den Menschen zu sehen.
Und, ja.
Und auch dann die Unterscheidung, auch wenn man unterschiedlich ist, aber das Menschsein, das verbindet und in einer offenen, liberalen, wertebasierten Gesellschaft ist das der wesentliche Aspekt. Und
genau. Es
braucht mehr Menschlichkeit im Zugehen und eben weniger dieses Fremdmachende und Ausgrenzende.
Und da möchte ich eben als Lehrerin, als ehemalige Lehrerin auch zum Abschluss sagen, dass da schon, wie oft am Ende von unseren Folgen der Schule eine ganz wichtige Aufgabe zukommt. Und ich erinnere auch daran, dass in den allgemeinen Bildungszielen im Lehrplan auch drinnen steht, kulturelle Unterschiede als Chance zu sehen und als wichtigen Impuls,
als Bereicherung
zu sehen. Also das ist sogar im Lehrplan vorgeschrieben. Und wo sollen denn die Kinder die positive Einstellung lernen, dass es Menschen gibt, die eine andere Muttersprache haben, die andere, wo die Eltern andere Vorstellungen von einem guten Kind haben als die eigenen und so weiter. Also daher, das möchte ich am Schluss wirklich noch einmal einen Appell richten, dass das ganz dringend notwendig ist, dass zumindest die Schule da Vorreiterin ist für ein konstruktives Miteinander.
Liebe Elsbeth, ich danke dir für das Gespräch.
Danke, Benedikt.